Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Es ist das erste Mal gewesen, dass sich eine Fußballnationalmannschaft Deutschland so öffentlich für die Menschenrechte ausgesprochen hat, wie in den vergangenen 10 Tagen. Beim WM-Qualifikationsspiel gegen Island tragen die Spieler Trikots vor dem Anpfiff, auf dem sie weiße Buchstaben gemalt haben, die die Wörter Human Rights ergeben. Und bei den folgenden 2 Spielen gegen Rumänien und Nordmazedonien verweist die DFB-Elf vor dem Anpfiff auf die 30 Artikel in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Auch andere Nationen wie Dänemark oder die Niederlande haben ähnliche Aktionen veranstaltet, nachdem die Norweger die Diskussion angestoßen hatten, auch über einen möglichen Boykott der WM in Katar. Über diese Diskussion spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Daniel Reiche, der im Moment an der Georgetown University in Doha zu der Verbindung zwischen Sport und Politik lehrt und forscht. Guten Tag, Herr Reiche.
Hallo.
Herr Reiche, wie werden denn diese Aktionen und auch die allgemeine Boykottbewegung, die es ja in Norwegen gibt, aber auch in anderen Ländern zumindest diskutiert wird, gerade in Katar aufgenommen?
Mit Verwunderung und Enttäuschung, denn Katar hat in den letzten Monaten viele Reformen eingeleitet, insbesondere die Bedingungen der Gastarbeiter verbessern sich sukzessive. Als erstes Land in der Region hat Katar einen Mindestlohn eingeführt, der im März in Kraft getreten ist. Und das viel zitierte Kafala-System, das man als eine Art System moderner Sklaverei bezeichnen muss, ist abgeschafft worden. Das heißt, wer das Land verlassen will, kann dies tun, ohne wie vorher die Zustimmung des Arbeitgebers einzuholen. Und wer einen Job wechseln möchte, aus welchen Gründen auch immer, weil er sich verbessern kann oder weil der vorherige Arbeitgeber ihn nicht gut behandelt hat, der braucht dafür auch keine Zustimmung mehr und kann dies aus freien Stücken tun. Damit setzt Katar neue Standards in der Region. Und jetzt gilt es darauf hinzuwirken, dass auch Nachbarländer wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emiraten den katarischen Reformen folgen. Denn wir dürfen nicht vergessen, diese Länder sind viel größer. Dort leben noch sehr viel mehr Menschen, die noch nicht von solchen Reformen profitieren.
Diese Reformen, die Sie gerade genannt haben, die bestehen zwar auf dem Papier, aber Amnesty International und auch Human Rights Watch haben auch noch im Herbst vergangenen Jahres gesagt, dass diese positiven Reformen oft durch schwache Umsetzung untergraben werden und durch die Unwilligkeit, Arbeitgeber, die ihre Arbeiter missbrauchen, zur Rechenschaft zu ziehen und auch, dass die Inspektionen inadäquat seien, um Missbrauch zu entdecken. Also ist die Kritik, die es an den Arbeitsbedingungen gibt, nicht dann trotzdem so gerechtfertigt, dass man auch einen Boykott rechtfertigen kann?
Jedes Gesetz ist nur so gut, wie es Anwendung findet. Ich habe zuvor 12 Jahre im Libanon gearbeitet. Das ist ein Land, das notorisch dafür ist, Gesetze nicht umzusetzen. Vor allem zum Beispiel gibt es dort ein Nichtraucherschutzgesetz, aber in jedem Restaurant wird geraucht. Das ist in Katar nicht so. Katar ist, ich würde mal sagen, das Deutschland des Nahen Ostens. Hier werden Gesetze umgesetzt. Sicherlich gibt es noch Anfangsprobleme bei der Umsetzung der Arbeitsmarktreform. Und was ich sehr positiv finde, dass auch lokale Medien anfangen, über Verstöße gegen diese neuen Gesetze zu berichten. Das macht mir Hoffnung, dass die Gesetze auch adäquat umgesetzt werden. Aber die Rolle von Menschenrechtsorganisationen neben Medien ist sehr wichtig, um auf Missstände hinzuweisen und die angemessene Umsetzung dieser Gesetze zu gewährleisten.
Aber jetzt gibt es ja diese Missstände. Also ist nicht auch die Debatte gerechtfertigt, dass man sich als Fußballmannschaft überlegt, ob man tatsächlich zu einer WM fährt, die eben Menschenrechtsverletzungen dann billigen würde?
Also ich habe für meinen eigenen Podcast Qatar FIFA World Cup 2022 kürzlich den Direktor der International Labour Organization interviewt, der gesagt hat, dass die Reformen historisch sind und Qatar ein Pionier in der Region ist. Und er hat sich sehr positiv zur Umsetzung geäußert,
aber
dass
auch
es einzelne Verfehlungen gibt.
Aber auch an der Unabhängigkeit der ILO gibt es ja inzwischen Zweifel, weil es eine Zahlung von Katar an die ILO im Jahr 2017 gegeben hat und seitdem sich die Haltung der ILO gegenüber Katar deutlich geändert hat. Ist das nicht auch ein Problem, dass die ILO inzwischen nicht ganz mehr diese unabhängige Aufsichtsbehörde ist, die sie vielleicht mal war?
Das sehe ich nicht so. Und auch Human Rights Watch und Amnesty International haben sich klar gegen einen Boykott ausgesprochen, wie im Übrigen auch diese Woche Frau Schenk von Transparency International in einem großen Interview im Spiegel. Und auch der Internationale Gewerkschaftsbund hat die Fortschritte bei den Arbeitnehmerrechten in Katar sehr gelobt. Nochmal, Herr Rieger, es ist sehr wichtig, dass wir Katar nicht mit Deutschland oder Norwegen vergleichen, sondern mit den anderen Ländern in der Region. Und im Vergleich mit den anderen Ländern in der Region ist Katar jetzt ein Pionier. Und der Druck, der ausgeübt werden sollte, ist nicht nur gegenüber Katar, sondern auch gegen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, dass sie dem positiven Beispiel Katars folgen.
Aber wir reden ja trotzdem über eine Weltmeisterschaft. Und da ist es ja trotzdem die Frage, inwieweit man Abstriche bei Menschenrechten macht. Also das ist ja praktisch eine Argumentation, dass Menschenrechte relativierbar sind. Sind sie das?
Nein. Aber ich denke, dass die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar in die Sportgeschichte eingehen wird als das Sportgroßereignis, das am meisten ein Land kulturell, politisch und ökonomisch verändert hat. Solche Veränderungen konnten wir nicht beobachten, als zum Beispiel Russland die Fußball-WM ausgerichtet hat, als China die Olympischen Spiele ausgerichtet hat. Es hat in diesen Ländern keinerlei Verbesserungen im Bereich etwa der Menschenrechte gegeben. In Katar gibt es Verbesserungen.
Was macht Sie so optimistisch, dass das nach der WM auch so bleibt? Es hat ja jetzt zum Beispiel auch im Februar schon wieder Vorstöße gegeben von der beratenden Versammlung in Katar, dass die gerade erst geschaffenen Gesetze für die Arbeiter wieder zumindest teilweise zurückgenommen werden. Also dass dann doch wieder mehr Arbeiter eine Erlaubnis brauchen, zum Beispiel um das Land zu verlassen.
Das stimmt. Sie sprechen auf einen Beschluss des Shura Councils an. Das ist ein Beratungsgremium, das keine Kompetenzen hat, aber auch zeigt, dass es innerhalb Katars unterschiedliche Strömungen gibt. Und deswegen gilt es, den Teil der Königsfamilie zu unterstützen, der Reform will. Ich bin sehr optimistisch, dass der Reformweg fortgeschritten wird. Denn Katar geht es ja nicht nur um Reputation und Ansehen in der Welt, sondern vor allen Dingen auch um nationale Sicherheit. Es möchte gute Verhältnisse mit so vielen Ländern wie möglich haben. Es ist umgeben von zwei großen Ländern, gegen die es sich militärisch nicht verteidigen könnte, Iran und Saudi-Arabien, das einzige Land, zu dem es eine Landgrenze hat. Und der Sport ist über die Jahre ein Weg geworden, um gute Verhältnisse mit vielen Ländern zu bauen, um dadurch auch Sicherheit zu haben.
Sie haben gerade die verschiedenen Strömungen angesprochen in Katar. Welche Strömungen gibt es, die denn da sozusagen gerade um den Weg in die Zukunft dringen, auch hinsichtlich eben der Menschenrechte und der Arbeitsbedingungen von den Arbeitsmigranten?
Ja, es gibt natürlich verschiedene Strömungen. Es gibt konservative Strömungen, gerade auch im Bereich der Wirtschaft, die sich gegen Veränderungen sperren. Aber es gibt auch innerhalb der Königsfamilie viele, die das Land erneuern wollen. Und meine Arbeit ist ja Teil von diesem Erneuerungsprozess. Katar hat die Education City errichtet und internationale Universitäten dorthin eingeladen. An meiner Universität, wir sind spezialisiert auf internationale Beziehungen. Wir bilden die zukünftigen Diplomaten des Landes aus. Und man sieht ja auch, dass Katar in den internationalen Beziehungen ein Musterschüler ist, der sich an internationale Verträge hält, der an Multilateralismus glaubt, der internationale Organisationen unterstützt. Und auf der internationalen Ebene werden Sie nur Positives über Katar hören. Die Welt würde viel besser funktionieren, wenn alle so stark an den Multilateralismus wie Katar glauben würden. Und auch als Katar boykottiert wurde von Saudi-Arabien, Vereinigten Arabischen Emiraten, hat es keinerlei Vergeltung ausgeübt, sondern ist allein dem internationalen Recht gefolgt, um das Unrecht anzusprechen.
Lassen Sie uns noch einmal zurückkommen zum sozusagen sportlichen bzw. zum Protest, den es gegeben hat. In der deutschen Nationalmannschaft spielen unter anderem Toni Kroos, dessen Verein Real Madrid wird von der Fluggesellschaft Emirates gesponsert, also der staatlichen Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Manuel Neuer spielen bei Bayern München, da spielen noch ein paar andere deutsche Nationalspieler. Bayern wird von Qatar Airlines gesponsert. Wie glaubwürdig können diese Spieler sein in ihrer Kritik an Qatar?
Ja, also Toni Kroos spielt für Real Madrid, das von Emirates gesponsert wird aus Dubai. Das heißt, das Gehalt von Toni Kroos wird in Teilen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gezahlt. Es wäre sicherlich gut, wenn Toni Kroos seine Prominenz dafür nutzen würde, dass die Reformen, die in Katar eingeführt wurden, wie Mindestlohn und Abschaffung des Kafala-Systems, auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingeführt werden. Toni Kroos hatte sich nicht geäußert, als 2017 die Vereinigten Arabischen Emirate mit Saudi-Arabien eine Land-, See- und Luftblockade gegenüber Katar verhängt hatten und gefordert hatten, dass Katar sein Sender Al Jazeera schließen sollte, der neue Maßstäbe für Pressefreiheit und kritische Berichterstattung im Nahen Osten gesetzt hat. Sicherlich ist seine Stellungnahme sehr selektiv und Menschenrechte sind universell. Und er sollte auch unter anderem die miserablen Arbeitsbedingungen der Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter bei Emirates ansprechen. Das findet man ja einfach dazu Presseberichte. Der Altersrassismus bei der Airline, wo man mit 50 aufhören muss zu arbeiten, die schlechte Gesundheitsversorgung und die Gehaltskürzungen, die dort vorgenommen wurden. Und sicherlich könnte er sich auch zu diesen Themen äußern.
Also wenn man von dem einen profitiert, darf man das andere nicht kritisieren?
Ich finde, dass Toni Kroos hier auf der verkehrten Seite der Geschichte steht. Katar hat angefangen, viele Reformen auf den Weg zu bringen. Und statt Katar es zu erschweren, sollte er Katar dabei unterstützen und einfordern, dass auch die Vereinigten Arabischen Emirate, die Teile seines Gehalts zahlen, diesem Weg folgen.
Jetzt arbeiten Sie an einer Universität, die von der Qatar Foundation mitfinanziert wird, eine Stiftung, die von Mitgliedern der Familie des Emir geleitet wird. Wie frei können Sie denn als Wissenschaftler Kritik an Katar üben? Wie unabhängig sind Sie?
Das ist eine legitime Frage, die mir häufig gestellt wird. Die Georgetown-Universität als führende Universität weltweit im Bereich der internationalen Beziehungen hat ihren Hauptsitz in Washington, D.C. Wir haben einen kleinen Außencampus hier in Doha. Es gibt ein Vertrag zwischen der Georgetown-Universität und der Qatar Foundation, nachdem wir Lehre und Forschung so vornehmen können, wie wir das auf dem Hauptcampus in Washington, D.C. tun. Es werden auch Themen wie Homosexualität ganz offen in unseren Kursen diskutiert. Und insofern kann ich mich frei äußern und bin da sicherlich in einer Sonderstellung, habe aber auch den Vorteil, dadurch, dass ich hier vor Ort bin, vielleicht Zugang zu Informationen zu haben, die man von außen nicht so ganz hat. Und insofern denke ich, habe ich auch die Möglichkeit, einen differenzierteren Blickwinkel zu entwickeln auf Sachverhalte. Und jeder, der meine Forschung verfolgt, ich äußere mich seit 2014 zu Katar. Wer zum Beispiel meine Studie zum Thema Einbürgerung im Sport gelesen hat, weiß, dass ich auch heiße Eisen anpacke. Aber ich versuche fair zu sein und ich finde, in der aktuellen Diskussion sind viele nicht fair, sondern sehr einseitig.
Sie haben sich ja auch sehr deutlich gegen einen Boykott ausgesprochen. Was sollte denn aus Ihrer Sicht der Weg von den Verbänden, bleiben wir mal konkret beim DFB, sein in den kommenden Monaten bis zur WM?
Ich finde es klasse, dass die Zeiten des Shut Up and Dribble vorbei sind und Sportler sich öffentlich zu gesellschaftlichen Missständen äußern. Sicherlich ist der Lackmustest jetzt die Olympischen Winterspiele in China. Die Situation der Uiguren, der muslimischen Minderheit in China, ist skandalös. Die Zwangsarbeit, die es dort zu beobachten gilt und die auch vielfach dokumentiert worden ist. Und es bleibt jetzt abzuwarten, inwiefern deutsche Sportler sich auch gegen diese Missstände aussprechen. Denn ansonsten wird man im Nahen Osten die Kritik an Katar als Islamophobie deuten.
Sie sind ja dagegen, aber glauben Sie, dass es zu einem Boykott kommen wird?
Also die deutsche Fußballnationalmannschaft hat 1978 an der WM in Argentinien teilgenommen, wo wenige hundert Meter entfernt von Stadien Oppositionelle gefoltert und wo Kritiker des Regimes bei lebendigem Leib aus Flugzeugen ins Meer geworfen wurden. Insofern wäre ein Absurd der WM in Katar absurd. Das Land erneuert sich graduell und verdient Unterstützung für seinen Erneuerungsprozess.
Aber jetzt haben Sie ja praktisch gerade noch mal ein Argument genannt, also ein Rückbezug auf diese WM zum Beispiel, wäre gerade eigentlich ein Argument, das zu boykottieren, damit man halt in 30 Jahren, 50 Jahren sich nicht noch mal vorwerfen lassen muss, eine Diktatur im Nahen Osten unterstützt zu haben, selbst wenn es graduelle, wie Sie es genannt haben, Änderungen gegeben hat.
Entscheidend ist, ob ein Land sich erneuert oder nicht. Ich sehe hier Veränderungen zum Positiven. Sicherlich brauchen wir eine grundsätzliche Debatte darüber, unter welchen Bedingungen vergeben wir Sportgroßveranstaltungen in bestimmte Länder. Interessanterweise findet diese Debatte jetzt im Fall von Katar statt. Sie fand nicht im Fall von Russland statt, wo es keine Pressefreiheit gibt, wo Homophobie weit verbreitet ist, wo nordkoreanische Wanderarbeiter die Stadien gebaut haben. Da war die deutsche Öffentlichkeit weitgehend ruhig. Da haben Toni Kroos und andere sich nicht öffentlich geäußert. Insofern ist schon die Frage, warum Katar? Warum wurde nicht im Hinblick mit Russland und China solche Themen diskutiert? Aber wir brauchen diesen Diskurs und wir brauchen Standards, die über die Ausrichtung des Turniers selbst hinausgehen, wenn es um die Vergabe von Sportgroßveranstaltungen geht. Und insofern hoffe ich, dass wir da jetzt einen differenzierten Diskurs, der über Schwarz-Weiß-Denken und Freund-Feind-Denken hinausgeht, bekommen.